Herzlich willkommen zum Podcast Cyber Security der Fakultät für Informatik an der Hochschule Mannheim.
Ja, wir sind hier wieder heute im Cyber Security Podcasting Studio und mein Gast heute, Fenichel Larsch, hallo.
Moin.
Moin. Und nachdem wir jetzt ja schon einige Folgen gemacht haben und eigentlich immer Zeug kaputt gemacht haben, also ein bisschen destruktiv, müssen wir an unserem Feng Shui arbeiten und haben uns überlegt, heute muss es mehr Richtung konstruktive Dinge gehen. Und ja, du wolltest heute ein bisschen mit uns darüber sprechen, wie man eigentlich Schwachstellen verhindert und sich schützen kann, oder?
Genau, das ist heute so mein größeres Anliegen. Wie du schon gesagt hast, wir haben uns in den letzten Folgen sehr darüber intensiv darüber unterhalten, wie man Sachen kaputt machen kann, aber auch wie man Systeme verstehen kann. Irgendwann kommt man aber an den Punkt an der Karriere, wo man leider auch Sachen konstruktiv machen muss. Da wird keiner von euch und keine von euch daran vorbeikommen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir setzen uns heute einfach mal ein bisschen mit Schwachstellen auseinander und wie man die ganze präventiv verhindern kann, damit es einfach überhaupt nicht dazu kommt. Vielleicht auch noch mit ein bisschen direkt dem Cliffhanger. In der nächsten und letzten Folge geht es dann auch darum, was passiert, wenn es trotzdem alles fehlt und man zum Beispiel Menschen im System drin hat, die dann einen Ransomware-Angriff machen. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was es für Schwachstellentypen gibt und wie man die ganze dann vermeidet.
Was gibt es denn für Schwachstellentypen und wie vermeidet man dann? Ich bin ja völlig sinnlos hier als Host, wenn du schon alles
anmoderierst.
Nein, kein Problem. Lieber Fenich, was gibt es denn für Schwachstellentypen und wie vermeidet man die?
Es gibt keine so 0815-Definition für das Ganze. Deswegen habe ich ja für mich selbst so ein bisschen gruppiert. Also es gibt, was ich so für mich festgestellt habe, so 4 größere Faktoren. Das ist Software, Netzwerk, Hardware und menschlich, so quasi, wo das Ganze passieren kann. Wobei das Ganze natürlich auch zu gewissen Graden überlappend ist. Software-Schwachstelle ist so ganz klassisch. Ich habe einen Bug in der Software, also die Software ist irgendwie nicht ganz perfekt geschrieben oder irgendwas auch unsicher konfiguriert. Bei Netzwerkschwachstellen ist es dann sowas wie, ich habe den Port nicht, irgendwelche Ports offen gelassen, ich verwende unsichere Protokolle oder habe auch einfach eine schwache Netzwerkarchitektur. Bei den Hardware-Schwachstellen ist es dann eher sowas wie unsichere Firmware, physischer Zugriff, dass tatsächlich einfach jemand ins System reinläuft, rein menschlich. Und apropos menschlich, der letzte Faktor wäre dann tatsächlich das Menschliche. Also man nennt es liebevoll in der IT häufig den Layer 8. Da hatten wir sogar mal eine Schulungssoftware, die hieß Layer 8, mit der man sich dann auseinandergesetzt hat.
Layer 8, weil das OSI-7-Schichten-Modell 7 Schichten hat und dann ist es zu Ende. Also das technische Modell und alles danach sitzt offensichtlich vor dem Computer und ist nicht im Computer.
Ja, da gibt es ja sehr viele Umschreibungen von, was auch manchmal gar nicht so verkehrt ist, wenn man dann mit nicht ganz IT-Profis zusammensitzt und merkt, okay, hier gibt es irgendein Problem und man will jetzt natürlich nicht jemandem offen ins Gesicht sagen oder man kann es dezent ins Gesicht sagen, aber wenn man sagt, das ist ein Layer-8-Problem, dann weiß der Kollege direkt, worum es geht, während dann die anderen denken, ah ja, das ist ein technisches Problem.
Ich habe ja im Krankenhaus Zivildienst gemacht und da hatten wir auch so einen Geheimcode, weil du musst ja vor dem Patienten über den Patienten reden, ohne dass der Patient merkt, dass du über den Patienten redest. Und dann hast du auch so Sachen wie, oh, wir haben jetzt hier einen C2-Abusus. Heißt, ich habe einen Alkoholiker vor mir und so weiter. Das ist also Layer 8 fällt wahrscheinlich in dieselbe Kategorie.
Ist eine der großen Schwachstellen, die man hat, einfach weil der Mensch besonders viel falsch macht. Auch in der Vorlesung, die ich letzte Woche gehalten habe, ging es dann auch viel darum, mit was eigentlich der Mensch immer an Schwachstellen macht. Ich habe jetzt für die Vorbereitung der nächsten Folge, habe ich mich mal so ein bisschen durch die RockYou.txt durchgescrollt mit den häufigsten Passwörtern, um auf der Suche nach einem lustigen Passwort, das man benutzen kann für eine Dictionary Attack. Und es ist wirklich faszinierend, was es da irgendwie an Passwörtern gibt. Und die Tatsache, dass sie in dieser RockYou.txt drin sind, zeigt ja nur, dass sie so häufig verwendet werden, dass sie gesammelt werden können. Aber wir driften ein bisschen ab wieder zu Passwörtern.
Ja, das hatten wir letztes Mal. Passwörter hatten wir ja schon ausgiebig besprochen, genau. Magst du vielleicht auf die einzelnen Bereiche jetzt mal nacheinander eingehen? Weil du hast ja zwar gesagt, Hardware, Software, Mensch etc., aber Netzwerk, vielleicht kann man noch ein bisschen mehr zu jedem Bereich sagen. Wollen wir Menschen vielleicht mal anfangen als Layer 8, Wetware oder was auch immer?
Genau, können wir gerne machen. Vielleicht beim Mensch ist es, oder der Mensch ist halt der ganz klassischste Fall davon, dass irgendwas kaputt geht. Man kann sich natürlich nicht auf den Menschen verlassen. Also irgendwas, das eine Sache, die man irgendwann in der Softwareentwicklung zum Beispiel, oder habe ich gemerkt, wenn Systeme so aufgebaut sind, dass Menschen sie leicht falsch benutzen können, wird es so gemacht. Also nur weil der Mensch der Faktor war oder die Schwachstelle, heißt es nicht, dass sie auch der Grund sind, sondern dass sie irgendwie, sie wurden da reingetrieben. Also so, wir haben letzte Woche drüber geredet oder im letzten Podcast über unsichere Passwörter, und wenn man alle 3 Wochen sein Passwort ändern muss, wird der Mensch irgendwann dazu übergehen, unsichere Passwörter zu wählen. Das heißt, man muss den Menschen auch in die richtige Richtung nudgen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, die nicht so sehr zu Schwachstellen führen. Es gibt aber auch Sachen, wo der Mensch einfach sehr schwierig ist als menschlicher Faktor. Ein Beispiel wäre Phishing. Also bei Phishing kann man drauf reinfallen, wenn es schlecht gemachtes Phishing ist, sollte einem das sehr peinlich sein. Wenn das ein gut gemachtes Bier-Phishing ist, haben wir auch schon in einer der Folgen drüber geredet, da kommt man kaum, also das erkennt man kaum. Oder auch, wenn man Menschen hat, die nicht ganz so trainiert sind, weswegen natürlich ganz viele Schulungen sinnvoll sind in dem Rahmen, dann wird das immer gefährlicher.
Was aber total wichtig ist, auch, dass die Leute verstehen, dass es jedem passieren kann und dass es eigentlich nicht peinlich sein muss. Also, dass man wirklich auch dann auch die Leute nicht auslacht und sagt, hö, hö, du hast da drauf geklickt, sondern dass man einfach den Leuten hilft oder auch im Sinne der von uns als IT-Sicherheitsleute irgendwie. Wir sind halt Profis und wir sehen es vielleicht ein bisschen besser, aber auch, also ich habe auch schon fast mal auf sowas drauf geklickt, aber dass man wirklich so eine Fehlerkultur hat und den Leuten auch zugesteht, dass es passiert und eher versucht, es im Vorfeld zu verhindern, aber nicht immer sagt, du bist ein Trottel, du hast jetzt hier auf diesen Link geklickt. Ne?
Vor allem der Begriff der Fehlerkultur, das ist ja nicht nur in der IT-Welt, sondern generell in Firmen sehr sinnvoll. Auch wenn man viel mit Geräten arbeitet und man merkt, da geht irgendwas kaputt, und dann verschweigen das Leute, weil sie Angst haben zu sagen, oh, ich habe jetzt hier, das heißt in der OT-Welt, irgendwie ein Gerät kaputt gemacht, anstatt das halt einfach zu sagen, mit hier ist was kaputt gegangen, dann wird es repariert. Sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, der Mensch ist einfach so ein großes Feld, da kann man, glaube ich, sehr lange drüber reden oder sehr detailliert. Wir haben auch in den letzten Folgen schon viel darüber geredet, also auch sowas wie Social Engineering, Systeme, die falsch konfiguriert werden. Das ist ja immer der Mensch als Faktor hinten dran, und das ist etwas, das man die ganze Zeit irgendwie mitigieren muss. Man muss Schulungen machen, man muss mit den Menschen reden, man muss auch irgendwelche Fail-Proofs haben, also wenn zum Beispiel bei einer Konfiguration, wenn jemand falsch einstellt, dass noch jemand Zweites drüber guckt, dass irgendwelche Tests durchlaufen und weiteres, aber es ist einfach an sich ein sehr, sehr großes Feld.
Ja, und Leute sind ja oft auch hilfsbereit, ne? Also es wird ja viele Angriffe nutzen ja auch die Hilfsbereitschaft aus, dass man ja eigentlich die meisten Leute positiv gegenüber ihren Mitmenschen sind und helfen wollen. Und wenn dann jemand anruft und sagt, ja, ich bin hier gerade irgendwie auf Barbados und habe mein Passwort vergessen, kannst du mal, lieber Administrator, dass natürlich dann, wenn es gut gemacht ist, man auch drauf reinfällt. Und es ist ja eher, also menschlich gesehen, sehr positiv ist, dass die Leute so hilfsbereit sind. Aus IT-Sicherheitssicht natürlich ein Problem. Wir hätten lieber wie nennt man das, so übellaunige, gnazige, nee, das mache ich nicht, Administratoren.
Ja, kommt dann natürlich zusammen. Also es ist ganz schwierig. Ich finde auch den menschlichen Faktor, man sollte ihn so weit eliminieren, wie es überhaupt nur geht. Also, dass der Mensch überhaupt nicht das Problem sein kann, aber man kriegt ihn natürlich nie ganz raus. Einfach aus genau diesem Grund, den du gesagt hast. Also, wenn du Systeme hast, die Menschen ausnutzen können, dann wird es passieren auf die eine Art oder andere. Um vielleicht ein bisschen mal wegzugehen von dem Menschlichen, können wir vielleicht noch ein bisschen über Hardware-Schwachstellen reden. Also einfach, das Feld ist deutlich kleiner. Ich hab mir das so die Stichworte dazu geschrieben. Unsichere Firmware oder physischer Zugriff, also dass man tatsächlich in Systeme reinkommt, ist natürlich sehr eng verknüpft mit dem menschlichen Faktor. Also wenn man Social Engineering hat und dann irgendwie durch ein Tailgating in die Firma mit reinkommt, dann ist man ziemlich schnell bei den Hardware-Faktoren. Auch eine Sache, die ich vielleicht hier mal droppen kann, die inzwischen bestimmt verjährt ist. In der Oberstufe, als ich noch im Gymnasium war, gab es immer offene, also es gab kein WLAN in der gesamten Schule und es gab keinen Handyempfang. Das war so in der Zeit, wo Handys gerade so aufkamen. Aber es gab ganz viele offene LAN-Buchsen. Da konnte ich dann einen Router dran stecken und dann hatte mein gesamter Jahrgang Internet. Ist so lange aufgefallen, bis das Internet immer in den beiden Pausen und der Mittagspause zusammengebrochen ist. Naja. Aber damals hatte vermutlich die gesamte Schule so eine 50-Mbit-Leitung. Heute wird das anders sein.
Es ist zusammengebrochen, weil alle Schüler dann in der Mittagspause sich an die LAN-Buchse gestöpselt haben und ein bisschen rumgesurft.
Also alle haben sich halt an diesen einen Router dran gehangen, der irgendwo versteckt war in einem Schrank. Also das ist so ein, in dem Fall natürlich sehr verständlicher, so als Schüler, der unbedingt mal Internet haben will, vor allem in der Zeit, wo halt irgendwie, also das war vor dem EU-Roaming, wo man irgendwie 300 Mbit im Monat hatte und natürlich, wenn man irgendwie die ganze Zeit, ich glaube Instagram gab es damals schon und war größer, wollte man schon miteinander teilen. Dann passiert sowas. Das ist so eine ganz klassische Hardware-Schwachstelle, weil das LAN nicht gesichert wurde. Und das ist auch keinem aufgefallen eine gewisse Zeit lang, weil es in so einer Schule gab es 2 Lehrer, die haben das nebenbei gemacht. Da gab es kein gutes Monitoring oder sowas in die Richtung. Das war einfach, irgendwann haben die gemerkt, dass es dann immer zusammenbricht. Und das war dann das Monitoring in dem Fall.
über Schul-IT kann man, also da könnten wir 10 Folgen machen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sagen wir mal, reichhaltiges Feld, aber zum Glück sind wir an der Hochschule ein bisschen besser. Also wir sind jetzt, wir betreiben unsere IT professionell und unsere Netzwerke auch.
Mhm, genau, deswegen nur so als kleine Anekdote, wie man sich das vorstellen kann, dann ist es vielleicht ein bisschen physischer gewesen. Eine der Sachen, wo man ein bisschen mehr drüber reden kann, sind die Netzwerkschwachstellen. Da haben wir ja auch schon über Netzwerke im Allgemeinen geredet und das ist ja auch ein größerer Blog. Ich glaube, hat auch einen eigenen Podcast. Das ist einfach ein sehr vielseitiges Feld. Also ein Netzwerk ist erstmal prinzipiell vonnöten, um irgendwie miteinander zu kommunizieren. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, okay, dann machen wir halt das Netzwerk zu. Das ist letztes Jahr bei meiner Hochschule passiert. Dann kommt man plötzlich nicht mehr ins Netzwerk rein. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ein Netzwerk abzusichern, indem man zum Beispiel einfach viele Services nicht öffentlich macht, indem man VPNs benutzt, damit dass man sich erstmal ins Netzwerk reinwählen muss, dass man keine unsicheren Protokolle verwendet. Da gibt es einfach ein riesen Potpourri an Maßnahmen und kann man in einer komplett eigenen Folge widmen.
Was wäre denn eine typische Schwachstelle? Also wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich darüber reden, wie man Angriffe verhindert. Mhm. Aber man könnte jetzt auch mal von der Schwachstelle kommen. Also was deine Schule gemacht hat, das heißt Netzwerkdosen, die nicht überwacht sind, wo sich jeder anstöpseln kann, eine IP-Adresse kriegt und loslegen kann, das ist ja eine Schwachstelle.
Ja.
Kennst du noch andere so typische Netzwerklücken?
Na, also ganz klassisch wäre natürlich ein ungeschütztes WLAN, mit dem man erstmal irgendwo reinkommt. Das ist natürlich das 0815. Wobei es dann natürlich auch unterschiedliche Schweregrade von gibt. Also wenn es jetzt, ich nenne mal bei der DB ein offenes Netzwerk gibt, bei der Bahn, dann ist das unsicher bei Design und es ist jetzt nicht so, dass man da besonders weit drauf zugreifen könnte. Wenn man jetzt aber irgendein tatsächlich produktiv WLAN hat, wo einfach nur das Passwort aus 5 Zeichen besteht, na, 8 müssen es glaube ich überall sein, aber das ist der Name der Firma oder Sommer 2025, 24, weil das da gerade eingerichtet wurde, da gibt es ja so ganz viele Standardpasswörter, dann ist es eine ganz klare Schwachstelle, mit der man ins Netzwerk erstmal rein kann und ab da sich weiter umsuchen kann. Mhm. Deswegen ist es auch so sinnvoll, dass wenn, man kann ja durchaus Gäste-WLANs oder sowas aufmachen oder andere Netzwerke, die ein bisschen unsicherer sind, indem man den Leuten ein einfaches Passwort gibt, aber die kann man ja dann isolieren, dass zum Beispiel Geräte nicht miteinander reden dürfen, dass die gewisse Sachen im Netz einfach nicht dürfen. Das hat zum Beispiel die Fritzbox relativ sinnvoll vorkonfiguriert.
Wollte ich gerade sagen, meine Fritzbox zu Hause kann das sogar, dass das Guest-WLAN sieht mein Heimnetz nicht und die Geräte im Guest-WLAN sehen sich auch gegenseitig nicht.
Genau, das wäre schon so eine einfache Maßnahme, wie man so eine Schwachstelle in dem Fall vermutlich nicht ganz verhindert, weil es ist natürlich, man ist schon ein bisschen im System drin, aber ziemlich sicher zu großen Teilen verhindert. Man darf bei Sicherheit ja nie von 100%iger Sicherheit reden, aber es ist schon mal sehr, sehr sinnvoll.
Ja, und wenn die Fritzbox selbst eine Schwachstelle hätte, die dir erlaubt, da auszubrechen, wäre das ja keine Netzwerkschwachstelle mehr, dann wäre es ja wieder eine Hardware-Schwachstelle.
Das stimmt wohl. Ja, nun ist vielleicht doch sicher.
Also netzwerktechnisch ist es, also vom Design her ist es ja sicher.
Stimmt, ja.
Es ist nur die Implementierung, die vielleicht nicht sicher ist.
Ja, oder eine falsche Konfigurierung, dann ist man wieder beim Mensch.
Genau, weil der Sohnemann oder die Tochter herausgefunden hat, um File-Sharing zu machen, kann man per UPnP irgendwelche Ports freischießen auf der Fritzbox, weil das nicht abgeschaltet ist. Und schon steht man quasi nackt im echten Internet.
Genau, so ein Klassiker davon. Auch als ich die ersten Male mir meinen eigenen Server aufgebaut habe, habe ich auch noch mit offenen Ports damals rumgespielt. Und wenn man dann irgendwie alles nicht konfiguriert bekommt, gibt es dann auch bei der Fritzbox so lustige Knöpfe mit alle Ports öffnen, Fußnote, das ist Sicherheitsrisiko, aber wenn du machst, mach halt. Und wenn man das halt macht, dann ist es offen. Also mein aktueller Router schließt die dann nach 24 Stunden wieder. Aber auch 24 Stunden sind schon mal eine lange Zeit, um in ein System reinzukommen. Bei der Fritzbox hatte ich das bestimmt mal einen Monat offen damals, weil ich nicht genau wusste, was sind eigentlich Ports, wie geht es. Auch eine Schwachstelle, die irgendwie zum Teil vom System ist, weil es ist zwar irgendwie bei Design, aber dass das Design diesen menschlichen Faktor so sehr erlaubt.
Aber dann hast du studiert und hast du erfahren, das ist keine gute Idee und seitdem weißt du, wie man es richtig macht.
Ich fürchte, das war im zweiten Semester oder sowas, aber dann habe ich weiter studiert und gelernt, dass es keine gute Idee war.
Sehr gut.
Ja, genau. Das Letzte, was ich noch nicht so richtig erwähnt habe, sind die Software-Schwachstellen. Das ist so, ich würde sagen, mit einer der häufigsten neben den menschlichen Faktoren, ist einfach, dass die Software einen Fehler hat. Das hatten wir letzte Woche beim letzten Mal bei den ganzen Schwachstellen. Rund, sei es Log4j, sei es irgendwelche Softwareprobleme. Dadurch, dass Software immer komplizierter wird, wird es halt auch immer, gibt es immer mehr Ansätze davon. Also irgendwo letztens hatte ich in einem Blog gelesen, jetzt kriegt die eine Software irgendeine so eine Basis-Linux-Ding, das erste Update seit 1996, weil da ist es halt so eine ganz krasse Basissoftware, die sonst nicht mehr benutzt wird. Und in dem Fall war es, um irgendein neues Protokoll zu unterstützen. Heutzutage ist es so, dass Software teilweise so agil entwickelt wird, dass pro Tag mehrere Versionen rauskommen. Und wenn man da irgendwie up-to-date bleiben will, dann wird das Ganze natürlich ziemlich schnell so ein Hasending, oder wie heißt es?
Hase und Igel,
genau. Ich wollte gerade Fuchs sagen, aber das war nochmal ein anderes Tier. Aber da haben wir auch beim letzten Mal schon viel drüber geredet, über unsichere Software.
Wobei der Igel den Hasen ja veräppelt.
Ja, also, ich hatte das mal als Hörbuch auf Kassette. Das ist eine Weile her.
Ja, also das ist gar nicht, ich glaube, was wir eigentlich meinen, ist Katz und Maus. Aber egal, Hauptsache zwei Tiere, die sich so ein bisschen feind sind gegenseitig.
Ja, solange es nicht um Pinguine geht, habe ich keine Ahnung.
Genau. Ja, jetzt haben wir ein paar Bereiche gestreift. Wie gesagt, Katz, Maus, Hase, Igel, wir wissen es nicht so genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage, es gibt jetzt überall diese Schwachstellen und die können überall auftreten. Und teilweise haben wir Einfluss drauf, weil wir selber programmieren, teilweise nicht, weil wir nicht konfigurieren oder programmieren. Wie geht man denn da jetzt sinnvollerweise vor, um, sagen wir mal, mit die Schwachstellen in den Griff zu bekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ein Angriff benötigt ja prinzipiell immer erstmal eine Schwachstelle. Das heißt, oder sogar mehrere, also wenn zum Beispiel so Exploit-Chains passieren, wo mehrere Schwachstellen zusammengehangen werden. Aber generell ist es erstmal wichtig, sein eigenes System zu kennen und zwar wirklich gut zu kennen. Da gibt es immer so, in vielen Filmen gibt es so 1, 2, 3 Leute, die richtig Ahnung davon haben, wie ihr System aufgebaut ist. Meistens ist es nicht hinreichend dokumentiert, aber immerhin gibt es mal die Menschen, die Ahnung davon haben. Es gibt da so 2 große Elemente. Das eine ist die Schwachstellenanalyse und das andere das Schwachstellenmanagement. Die Analyse bedeutet eigentlich nur, dass ich regelmäßig mir mein eigenes Netzwerk oder das gesamte System angucke. Also indem man zum Beispiel, wenn man das manuell macht, einen Pentest macht oder natürlich nicht ich selbst, sondern indem ich jemand extern dafür beauftrage, so einen Penetration-Test bei mir durchzuführen, um möglichst viele Schwachstellen zu finden, die ich im System habe. Weil wenn ich sie selbst finde, finden sie andere nicht. Das ist erstmal so eine ganz einfache Regel, kann man natürlich sagen. Also je mehr man selbst nach Schwachstellen sucht und auch vielleicht mal selbst so einen kleinen Phishing-Test macht und guckt, ob die eigenen Mitarbeiter drauf reagieren, desto besser ist es erstmal, sein System zu kennen. Weil irgendwelche Schwachstellen werden immer passieren. Die kann man nicht ausschließen.
Und man selber ist ja auch betriebsblind. Man hast ja, es ist immer gut, wenn jemand von außen auch drauf guckt, weil du hast ja immer ein mentales Modell, wie etwas funktioniert und mit diesem mentalen Modell gehst du daran und dann siehst du vielleicht die Lücken gar nicht, die andere dann sehen, die von außen drauf gucken.
Vor allem bei so Systemen, die größer sind, also jetzt zum Beispiel wieder in unserem Hochschulkontext, gibt es auch so tolle Scanner oder andere Software, die das Ganze auch relativ automatisiert macht. Da sieht man zum Beispiel, ob irgendwelche Server, die man zwar erlaubt hat im Netzwerk, plötzlich noch irgendwas anderes Dummes tun, weil sich sowas natürlich auch die ganze Zeit verändert. Vielleicht hat irgendjemand, der intern eine Firewall managt, plötzlich noch irgendwelche Ports aufgemacht. Das sind so automatisierte Scanner. Nessus fällt mir da zum Beispiel ein. Die sind sehr gut, um einfach für sich selbst so ein bisschen sein Netzwerk grob erstmal zu kennen und auch zu wissen, welche Services laufen wo. Aber es hilft natürlich nicht, wenn man am Ende ein Mensch trotzdem irgendwelche Sachen machen kann. Deswegen sind so manuelle Pen-Tests essentiell. Kann man, glaube ich, nicht verleugnen.
Und über die haben wir ja schon geredet, auch über die Werkzeuge, die man da einsetzt für solche Pentests. Wie ist so deine Meinung, automatisiert versus manuell? Also es gibt ja Firmen, die rennen rum und sagen, kein Problem, wir jagen hier das Tool drüber und es findet all ihre Sicherheitslücken. Versus andere Firmen, die sagen, nee, das muss man jetzt schon liebevoll handgeklöppelt irgendwie machen. Hast du da eine Meinung?
Also vermutlich ist so ein Mix aus beidem natürlich genau das Richtige. Also ich weiß, die T-Systems hatte damals, als ich viel gepentestet habe, so Kampfpreise aufgerufen, weil sie eben diese automatisierten Pentests machen für, ich würde schätzen, damals so 750 Euro pro Tag. Also irgendwie haben eine Person dran gesetzt und hat einen Tag lang die ganzen automatisierten Sachen gemacht und haben schon einiges gefunden. Und wenn man so ein System hat mit einer niedrigen Kritikalität, ist es schon mal vieles wert. Auf der anderen Seite waren es auch häufigste Schwachstellen, wo man sagt, ja, uns sind die bekannt. Also so die Schwachstelle, die dann gemeldet wurde, war, wir haben hier einen Webserver laufen. Ich so, ja, wir wissen, dass wir hier einen Webserver laufen haben. Die manuellen Pentests, die sind natürlich sehr viel aufwendiger. Die sind auch, ich würde schätzen, so mindestens das Doppelte vom Tagessatz, den man da zahlt, weil die Leute natürlich auch sehr viel besser Systeme kennen müssen. Die dauern länger. Bei Systemen mit einer hohen Kritikalität, keine Frage, sollte man machen, sollte man auch regelmäßig machen. Jetzt so eine kleine mittelständische Firma, müsste man mal gucken, was sich bei denen lohnt. Also vielleicht, dass man so in regelmäßigem Abstand einen großen Pentest macht, manuell, die sich einmal alles angucken, dann hat man auch irgendwie eine gute Übersicht. Es wäre aber, glaube ich, besser und das vielleicht auch als kleine Überleitung, wenn man selber sein System erstmal sehr gut kennt und ein gutes Schwachstellenmanagement erstmal für sich selbst hat.
Wie lerne ich mein System kennen? Also was mache ich da?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Ich glaube, da gibt es keine ultimative Lösung für. Ich glaube, es gibt einfach so verschiedene Elemente. Also ich zum Beispiel für mein System zu Hause, ich habe das selbst aufgesetzt, ich kenne das so, ich weiß, wo welche Services laufen. Zum Teil aber auch nicht, weil man natürlich irgendwann sagt, oh, ich mache mal hier kurz sich vorher diesen einen Docker-Container hoch und dann vergisst man den. Kommt sehr schnell vor. Das heißt, es bleibt einem eigentlich nicht so richtig was. Es gibt keine ideale Lösung. Also man muss immer je nach Kontext gucken, ob man das Ganze jetzt in einem Wiki dokumentiert. Bei uns war es zum Beispiel, in meiner Firma gab es ein Wiki, wo einfach alles drin stand, das wirklich auch aktiv gepflegt wurde, was mich damals sehr irritiert hat, als ich da angefangen habe. Weil sonst heißt es immer, ja, da ist ein Wiki, trag das da ein. Und dann hat es nie jemand eingetragen, aber da wurde es tatsächlich sehr aktiv gepflegt. Es gibt aber natürlich auch gute Software, die sowas übernimmt, wo man dann einfach eintragen kann oder auch so hierarchische Software, dass man sagt, okay, für die folgende Unterabteilung managt ihre Sachen hier und vielleicht merkt man dann irgendwann, das ist nicht mehr aktuell. Es gibt da, wenn man das Ganze kontinuierlich macht, dass einfach zum Beispiel sagt, einmal im Jahr gucke ich mir an, welche Services gerade laufen, vielleicht auch ein bisschen öfter, je nachdem, wie viele Ressourcen man hat, dann durch diese kontinuierliche Überwachung hat man einfach eine gute Übersicht über sein eigenes System.
Ja, und du hast schon gesagt, man muss es halt aufschreiben. Also es gibt halt, also wenn wir jetzt nicht über die Hochschule reden, aber ich glaube, hier gibt es sehr viel Wissen, was sehr implizit ist und in Köpfen von Leuten. Und wenn die Leute nicht da sind, dann ist das Wissen auch nicht verfügbar. Also so eine Configuration Management Database, wo man wirklich die Systeme drinstehen hat, was für ein Dienst läuft darauf, wer ist verantwortlich, warum gibt es den Dienst, welche Ports braucht der und so. Das ist, glaube ich, super hilfreich und es ist auch gut investierte Zeit im Zweifelsfall, also auch im Notfall natürlich, wenn irgendwas passiert. Dass ich einfach weiß, welche Funktion hat dieses System und kann ich das jetzt einfach ausschalten oder fährt dann kein LKW mehr vom Hof?
Wichtige Frage. Als ich jetzt mein System, also ich bin unlängst umgezogen und habe mein gesamtes Heimsystem in dem Rahmen mal neu aufgezogen und habe gedacht, boah, jetzt, als ich das erste Mal quasi bei Null angefangen habe, war ich irgendwo im dritten Semester, das ist vielleicht Zeit. In dem Fall habe ich angefangen, für mich selbst auch so eine kontinuierliche Überwachung, aber auch so ein Management einzubauen. Also sei es jetzt irgendwelche Systeme intern, die meine eigenen oder die anderen Systeme überwachen, also um zu gucken, zum Beispiel sind alle Docker-Container online, aber es geht auch weiter mit externen Systemen, die gucken, ob meine Webseiten gerade online sind. Das heißt, wenn irgendwo was offline geht, kriege ich eine E-Mail, was immer ganz lustig ist, wenn wir irgendwie letztens hatten wir kurz einen Stromausfall und dann kriegt man gefühlt 50 E-Mails, was gerade alles kaputt geht und nicht mehr online ist. Dann beruhigt sich das für 5 Minuten, dann ist der Strom wieder da, dann kriegt man wieder 50 E-Mails, dass alles online ist. Da kommt einfach sehr viel zusammen, aber das reicht auch schon. Dann habe ich auch noch all meine Konfigurationsdateien in einem sicheren Git abgelegt, das nicht auf dem gleichen Rechner liegt, sondern auf einem anderen, damit man irgendwie alle Informationen im Zweifel an einer Stelle geordnet hat und dann sind auch alle Ports drin, weil die sind ja bei Docker alle geöffnet. Die Konfiguration zum Proxy liegt da auch mit drin, also einfach alles zentral an einem Ort, in dem Fall in einem sicheren Ort. Also ich würde das jetzt nicht ins GitHub legen, weil man doch weiß, dass am Ende die AI drüber scannt, um damit irgendwie ihre Sachen zu trainieren. Aber wenn man sich selber für sich selbst eine Strategie überlegt, das ist schon mal sehr sinnvoll. Problem ist jetzt natürlich eine größere Firma, da muss man das Ganze möglichst von allen akzeptiert irgendwie festlegen.
Was ja Softwerker auch gerne machen, dass sie die Konfiguration des Systems selber als Code beschreiben, also Configuration as Code, und dann das System anhand dieses Codes mit, du hast, glaube ich, auch schon mal Ansible erwähnt hier, hochziehen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass der Code auch gleichzeitig Dokumentation der Systemkonfiguration ist. Also genau. diese Konfigurationsdateien. Und spricht ja dann auch genau dem, wie das System später aufgesetzt ist. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du selber das entwickelst. Das geht natürlich nicht, wenn du Produkte von irgendwelchen Herstellern einsetzt, weil da kannst du vielleicht die Basisinfrastruktur per Skript hochziehen. Aber SAP wird ja natürlich dir sagen, so, und jetzt frogger mal den 4000-seitigen Installationsguide hier durch. Und das kannst du halt nicht automatisieren. Also da gibt's immer so einen Bereich, das kann man schön in seinem GitHub ablegen. Nicht in seinem Git, in seinem Git ablegen. Und dann kommt aber der Punkt, wo man dann doch irgendwie nachdokumentieren muss. Also zumindest meine Erfahrung.
Aber auch da ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn man ein Wiki hat und einfach drauf schreibt, mit folgendes Problem habe ich das letzte Mal gehabt. Also ich meine, jeder, der ein bisschen eigene Sachen administriert, wird irgendwann mal an dem Punkt sein und sagen, ach, das Problem hatte ich letztes Jahr doch schon mal. Und dann war so, ach, wie hatte ich das gelöst? Da gab es doch irgendwie einen Online-Beitrag dazu. Und einfach, wenn man an sowas ankommt, dass man sich das zusammensammelt und einfach mal, sei es auch nur stichpunktartig, mit 5 Stichpunkten niederschreibt, vielleicht spart man sich dann wann anders 5 Stunden. Und im Zweifel, wenn Betrieb 5 Stunden offline ist, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und irgendjemand wusste das, aber der ist leider vor einem Jahr, hat er die Firma gewechselt. Und jetzt müssen wir das erstmal selbst wieder rausfinden. Das ist natürlich, darf so nicht passieren. Also da muss davor irgendwas dokumentiert sein. Leider ist es das häufig nicht.
Und was auch ich schon oft erlebt habe, dass die Passwörter nicht verfügbar sind. Mhm. Also es knallt, es brennt, alle rennen wie die aufgescheuchten Igel, nein, Hühner durcheinander. Mhm. Und dann hat man das System gefunden und es kann sich keiner einloggen, weil leider das Passwort, das kennt nur jemand, der ist gerade im Urlaub irgendwie ohne Handyempfang. Mhm. Also dass man auch wirklich weiß, wie komme ich auch in die Systeme rein, um im 2x2 was raufzufahren, was runterzufahren, was zu reparieren. Ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr wichtig.
Ja, gehört auf jeden Fall auch dazu. Wenn man seine ganzen Systeme kennt, ist vielleicht interessant, sich noch den Punkt Risikobewertung anzugucken. Also man kann sich natürlich erstmal so die Frage stellen, ich kenne meine Systeme und Services und wenn was davon runterfährt, was hat es denn für Effekte? Also ich sage jetzt mal auf mein kleines Home-Setup gesehen, wenn jetzt mein Proxy kaputt geht, wenn mein Endlinks kaputt geht, dann geht einfach kein anderes System mehr, oder zumindest nach außen nicht, weil vieles nicht mehr nach außen kommunizieren kann. Wenn jetzt mein Home Assistant kaputt geht, dann geht halt meine Lampe nicht an. So, da gibt es halt einfach sehr unterschiedliche Probleme davon. Wenn ich jetzt von außen nicht mehr auf meine Daten zugreifen kann, über meine Nextcloud, weil die Nextcloud nicht mehr geht, würde mich das sehr aufregen oder auch noch, weil ich nicht auf meine Musik draufkomme oder meine Filme. Für mich ist jetzt natürlich alles nur sehr kleine interne Beispiele, aber bei Firmen ist es das Gleiche. Also wenn man irgendwelche Firewalls hat und die kaputt gehen, dann ist es natürlich sehr viel dramatischer, als wenn jetzt irgendwo ein kleiner Service irgendwo mal runterfährt. Also man muss sich für all seine Services und alle Systeme, die man laufen hat, muss man quasi einen Score geben und sagen, kritisch, sehr kritisch, essentiell, wenn die kaputt gehen oder von mir aus auch irrelevant, wenn die kaputt gehen. Vielleicht merkt man dadurch auch mal, was man eigentlich für Software hatte, die man gar nicht mehr braucht.
Ja, und wirklich diese Frage, was passiert, wenn das ausfällt? Das ist eine Frage, die können die Leute oft nicht beantworten. Mhm. Also du zeigst auf irgendein System und sagst, was passiert, wenn diese Maschine ausfällt? Und ja, keine Ahnung, ja, wissen wir nicht. Und das ist ja gerade für die Risikobewertung das A und O, dass man das weiß, weil dann kann man ja ableiten, wie muss ich die auch managen, wie muss ich darauf aufpassen, was ist mit Backup, was ist mit Restore, nach wie vielen Minuten muss die wieder online sein, wenn sie mal runterplumpst und solche Fragen.
Oder auch Abhängigkeiten von Systemen untereinander. Also wenn, ich sage jetzt mal, die Firewall zuerst hochfährt oder zuerst die irgendwelche Services hochfahren und danach die Firewall. Die Services konnten vielleicht nicht ins Internet kommunizieren, obwohl sie sollten. Deswegen sind die jetzt in einem unendlichen Bootloop drin und man merkt es am Anfang gar nicht. So Sachen kommen auf jeden Fall vor. Man spricht dann vor allem in so Wiederanlaufkonzepten bei Ransomware-Befall von Playbooks. Also so schön einfach Anleitungen, die man nach und nach durchgeht und dann am Ende ist man an dem Punkt angekommen, wo man eigentlich hin will. Und das wird im Zweifel durchgespielt und wenn es auch 5-mal gemacht werden muss. Genau.
Also es ist wichtig, dass ich mir nicht nur klar werde, was habe ich und wie hängt das zusammen, sondern auch, welches Risiko hängt an den einzelnen Systemen und Komponenten, wenn die ausfallen, beziehungsweise wenn die übernommen werden, etc. Also das ist, glaube ich, das ist immer so ein, ich muss nicht nur meine Landschaft kennen, ich muss auch die Risiken kennen, die von dieser Landschaft ausgehen.
Genau. Was dann natürlich noch dazu gehört, ist, dass wenn man weiß, dass es irgendwas eine Schwachstelle hat oder auch generell einfach die Systeme up-to-date zu halten, wobei man dann manchmal ja auch in so Probleme kommt, dass es gibt ja immer den Witz mit, oh, du hast dein System geupdatet, selber schuld, aber wenn irgendwo eine Schwachstelle drin ist, du musst sofort updaten, also es ist irgendwie so eine Dissonanz drin, wenn man merkt, okay, wenn die Systeme ganz up-to-date sind, hat es manchmal andere Probleme drin, sei es irgendwelche Bugs oder Performance-Probleme. Wenn die Software zu alt ist, dann hat sie natürlich wieder Schwachstellen drin. Also es verfolgt sich die ganze Zeit gegenseitig. Das heißt, man muss gucken auf zum Beispiel so Long-Term-Releases, die irgendwie stabil sind, die sicher sind, aber dass man auch Software-Sicherheits-Updates regelmäßig einspielt, da muss man einfach viel die ganze Zeit im Blick haben. Also das darf man nicht außer Acht lassen, dass man die ganze Zeit irgendwie die Ohren spitz halten muss.
Ja, und genau, kenne deine Landschaft, kenne dein Risiko, kenne deine Software.
Vielleicht auch noch irgendwelche Mailinglisten, irgendwelchen Mailinglisten folgt, wo noch Informationen darüber drinstehen, was denn gerade mit der Software passiert, vor allem bei den ganz kritischen Komponenten, wenn jetzt irgendwie man eine Firewall von, keine Ahnung, Klavista hat und Klavista schreibt rum, es gibt jetzt folgende Sicherheitsupdates, dass man das sofort weiß und vielleicht auch mitbekommt, dass die jetzt in 2 Wochen erst veröffentlicht wird, aber dann macht man sich das schon mal in seinen Kalender rein und also, dass man wirklich, es ist unglaublich schwierig zu sagen, aber man muss sein gesamtes System durchgehend kennen. Und wenn man das kennt, dann kann man es auch sicher halten, möglichst sicher halten.
Klingt natürlich jetzt fast unmöglich, mein ganzes System immer kennen und immer aktuell halten. Genau. Also gerade in großen Landschaften, wenn dann noch Software dazukommt, die ja von X Herstellern ist, wenn du noch das Pech hast, dass du noch irgendwie OT-Systeme hast, also wo du auch noch Shopfloor-Automatisierung hast, wo irgendwo in der Fabrik irgendwas, ein Raspberry Pi rumtickert, das kann ja schon beliebig komplex werden.
Genau, das ist auch das große Hindernis da dran. Und also Sicherheit ist nie perfekt und Sicherheit ist immer endlich. Also Prävention ist immer endlich, weil es genau das ist. Also man hat Riesensysteme, sie werden auch immer komplexer. Selten sagt man, oh, wir haben jetzt folgende 10 Services abgeschaltet, sondern eher heißt es, oh, wir haben jetzt noch was, der den alten Service ersetzen soll. Und dann laufen beide nebeneinander die nächsten 5 Jahre, bis dann irgendwie wieder was dazwischen kommt. Und dann die Person, die das anstoßen wollte, hat jetzt die Firma gewechselt und so weiter. Also es kommt da ja einfach ganz viel zusammen. Das heißt, hier sind mehr so Ideen und Anreize, was man machen kann. Und das ist keine vollständige Liste, die man hier bereitstellen kann.
Klingt jetzt nach, erstmal, System kenne ich, aber habe ich mich ja noch nicht geschützt. Ich kenne jetzt zwar mein System, ich weiß, was für Software läuft, etc., etc. Ich kriege irgendwie Mailinglisten, News, wenn irgendwo Schwachstellen auftauchen, aber was ist jetzt der nächste Schritt? Was muss ich jetzt machen?
Ja, ich habe mir natürlich gedacht, wir sollten das Ganze auch möglichst produktiv gestalten und quasi nicht nur sagen, was alles kaputt gehen kann, sondern vielleicht auch einfach ein paar Handreichungen geben, so zur Angriffsprävention. Das heißt natürlich nicht, dass das erschöpfend ist, sondern dass es einfach so ein paar Sachen sind, die man immer tun kann und tun sollte. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, sind so mehrstufige Sicherheitsmechanismen. Also wir hatten schon in der Passwortfolge darüber geredet, dass wenn man irgendwelche Systeme hat, die wichtig sind, sollte man dem zweiten Faktor dazugeben, dass falls irgendjemand ins System kommt, dass der nicht durch das System durchbrettern kann, sondern als Beispiel bei einer Firewall, wenn da jemand irgendwelche Sachen machen kann, wobei das, glaube ich, nicht das ideale Beispiel ist, sondern vielleicht mehr, wenn man irgendwelche Kernsysteme hat oder irgendwelche Admin-Zugriffe, dass man denen einen zweiten Faktor dazu gibt, dass falls jemand tatsächlich ins Netzwerk reinkommt durch eine andere Schwachstelle, dass der nicht einfach immer weiter sich ausbreiten kann, sondern eine gewisse Hürde hat. Und wenn man auch nur anhand der Hürde erkennt, weil der die reißt, dass das irgendwie Lärm macht und eine Person im System drin ist. Was dazu kommt, ist ein Intrusion Detection System, IDS. Das ist ein abstrakter Begriff erst. Es geht darum, dass man sein System scannt die ganze Zeit, wenn man auf verdächtiges Verhalten, da gehen wir nachher, oder gehen wir in der nächsten Folge, gehen wir noch mal ein bisschen genauer drauf ein, wie das bei Ransomware funktionieren kann. Und auch eine Sache, die sehr wichtig ist, die ich in der Realität sehr häufig vermisse, rund um Netzwerke, sind so Netzwerksegmentierungen. Also dass man merkt, okay, hier ist einfach ein Teilnetzwerk, aus dem kann man nicht ausbrechen. Und wenn man in diesen Netzwerken drin ist, dann sind die gut geschützt, weil am Ende man hat große Systeme und die müssen irgendwie voneinander getrennt sein. Zum Beispiel die Produktion muss von der Verwaltung getrennt sein. Das darf nicht sein, dass man, wenn man die aus Versehen in die Verwaltung reinkommt, weil da viel mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten, dass man dann aus Versehen auch noch in die Produktion mit reinkommt.
Jetzt Intrusion Detection System, ich glaube, das ist jetzt ein schöner Begriff, aber der ist jetzt so ein bisschen leer noch. Also wir haben ja hier ein SentinelOne an der Hochschule, manche haben CrowdStrike. Es gibt noch andere Produkte, also ich will jetzt keine Werbeeinblendung machen, aber ich glaube, das sind so die größten. Vielleicht sollte man kurz erklären, was unterscheidet das von einem Virenscanner? Ein Virenscanner ist ja auch dazu da, zu erkennen, dass irgendwas passiert.
Ja. Guter Punkt. Gehen wir nachher auch noch mal länger drauf ein, aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, das hier immer so grob zu umreißen. Bei Intrusion Detection Systems ist das große Ziel zu erkennen, dass irgendjemand im Netzwerk ist oder generell irgendwelches verdächtiges Verhalten passiert. Das ist ähnlich und artverwandt zu einem Virenscanner, weil der Virenscanner versucht es auch. Der Virenscanner ist nur sehr viel limitierter, was es angeht, weil ein Virensystem auf diesem Computer drauf ist, sieht er auch nur diesen Computer. Also es ist jetzt nicht, dass das irgendwie 35 Computer gleichzeitig scannt, weil normalerweise das sehr lokal ist. Dafür hat ein Virensystem, Antivirensystem, vielleicht ein Pro-Virensystem, auch haben sehr viel Berechtigung auf einem einzelnen Rechner. Die sind auch immer mal wieder Einfallstore für andere Sachen. Ich erinnere mich auch noch an einen Presseartikel, wo Norton erzählt hat, dass sie jetzt Bitcoin minen können auf deinem Rechner, wenn der gerade idelt. Also generell Virensysteme früher sehr sinnvoll. Heute würde ich sagen, eigentlich reicht der Windows Defender für die meisten Sachen auf Windows-Geräten. Nur so als Seitenelement. So Intrusion Detection Systems funktionieren so gut, weil sie das gesamte Netzwerk in der Regel überwachen und dabei viele oder zumindest einen größeren Teil Software überblicken oder verschiedene Systeme und damit quasi aggregiert Sachen angucken können. Also als Beispiel, dass gerade mehrere Computer gleichzeitig irgendwelche Login-Versuche passieren. Also sowas können die, ich weiß nicht, je nach System, können die das sehr gut einsetzen. SentinelOne habe ich nie benutzt oder mir angeguckt, was, ich weiß nicht, du hattest gemeint, die Hochschule verwendet es.
Ja, SentinelOne ist das läuft schon auf den Endgeräten, auch oder primär. Das macht jetzt keine Netzwerküberwachung, aber das ist halt so ein, wir haben so einen Virenscanner auf Steroid, der halt nach bestimmten Verhaltensmustern von Angreifenden schaut, über die wir wahrscheinlich auch nochmal reden werden, aber so das Typische unter Windows, dass du halt versuchst, diesen LSASS-Prozess zu hooken. Mhm. Und dich da rein zu injizieren, und das gibt natürlich dann sofort einen roten Alarm bei SentinelOne. Und es ist dann KI angeblich, und naja, I don't know. Und dann gibt's einen Alarm. Also wir hatten schon ein paar Alarme, das waren zum Glück alles Fehlalarme bisher. Aber ist es heutzutage, glaube ich, State of the Art, dass man die hat, auch allein wegen der Compliance, dass man sagen kann, wir haben lokales Intrusion Detection System auf den, zumindest auf den Endgeräten laufen.
Mhm. Genau. Gibt natürlich auch wieder seine eigenen Schwachstellen. Vor ein paar Monaten gab es das hier bei CrowdStrike, war es, glaube ich, wo hier irgendwie irgendwelche Software rogue gegangen ist und dann plötzlich ganz viele Systeme nicht mehr booten konnten. Wie immer, sowas ist nicht perfekt, aber dennoch wurden vermutlich sehr viele Ransomware-Angriffe durch diese Systeme auch vereitelt. Hoffe ich jetzt zumindest, und dass die nicht einfach nur Geld damit verdienen.
Ja, man muss aber, also die haben natürlich ein prinzipielles Problem, diese ganzen Intrusion Detection Antivirensysteme. Sie sind eigentlich Viren von ihrer Konstruktion her, weil sie müssen sich ja ganz tief ins System reinklemmen, um zu funktionieren. Der Microsoft Defender, der kommt ja von Microsoft. Okay, Microsoft macht eh das Betriebssystem, da kann man jetzt mal sagen, die wissen hoffentlich, was sie tun. Aber SentinelOne, CrowdStrike und so weiter greifen ja quasi bis auf die unterste Betriebssystemebene und versuchen von da aus dann die laufenden Prozesse zu untersuchen. Und sie laufen natürlich deswegen auch mit den höchsten, also mit Systemrechten. Mhm. Und wenn da eine Sicherheitslücke drin ist, dann hast du natürlich als Angreifer, sitzt du ja quasi in dem Tool, was dich eigentlich entdecken sollte, und kannst dich natürlich hervorragend verstecken. Und es gibt ja auch durchaus Leute, also Fefe zum Beispiel, bekannter Blogger oder Logger,
ein bisschen wie die Bild für Informatik.
Das ist der Blog, der natürlich auch immer darauf, der nennt das immer Schlangenöl und hackt darauf rum. Er ist sehr kontroverser Typ, also er mag es auch kontrovers draufzuhauen, aber er hat natürlich da einen Punkt, dass die Software, wenn da eine Schwachstelle drin ist, und die hatten viele Schwachstellen schon in der Vergangenheit natürlich, dann hast du perfekte Einfallstor. An sich ist natürlich schon sinnvoll, die Endgeräte zu überwachen, weil die meisten Angriffe beginnen ja auf irgendeinem Endgerät und nicht direkt auf dem Server, also auf dem Laptop oder auf dem Desktop, und arbeiten sich von da aus fort. Also muss man alles mit einer Prise Salz nehmen. Und man muss ja sagen, die CrowdStrike-Katastrophe da vom Juli hat ja auch ein bisschen gezeigt, wie schlecht die Softwarequalität ist. Weil das hätte nie passieren dürfen, was da passiert ist. Also wenn die Software ordentlich entwickelt worden wäre, wäre das eigentlich nicht passiert.
Genau. In dem zum Thema Intrusion Detection System, IDS, werde ich es erstmal bei dem Punkt belassen. Wir kommen nochmal in einer separaten Ransomware-Folge ein bisschen tiefer drauf ein. Ich glaube, eine Sache, an die man weitergehen könnte, wäre den Mensch als Faktor, den wir ja vorhin schon gesagt haben, das einfach sehr groß ist, ist eigentlich eine durchgehende Sensibilisierung der Mitarbeiter. Aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, sowas wie eine vertrauenswürdige Umgebung schaffen, dass Leute sagen können, wenn welche Sachen nicht passen. Alle Menschen hassen es. Es ist trotzdem sinnvoll, regelmäßige Schulungen zur Erkennung von irgendwelchen Angriffen oder auch nur, wie man sicher mit Sachen umgeht. Leider sind die Leute, die am ehesten hören würden, hören am wenigsten zu. Es ist aber auch durchaus schon vorgekommen bei Firmen, dass wenn du dich halt nicht an so Standardsachen hältst, dass du dann einfach von der Firma rausgekickt wirst. Also wenn man merkt, hier sind Leute, denen ist die Sicherheit nicht wichtig in so einem System, das nimmt auch in meinem Wahrnehmung zu, also dass das auch inzwischen so ein bisschen mit, nicht nur mit, hey, jetzt du hast schon wieder dein Passwort rausgegeben, sondern dass jetzt tatsächlich Leute dafür gekündigt werden, aber es mag auch sein an meiner Bubble der IT-Sicherheit. Ich glaube, insgesamt ist immer noch ganz schön viel unsicheres Verhalten da, ganz schön viel Layer 8.
Ja, ich war jetzt 10 Jahre bei SAP. Und da hat er auch immer mehr zugenommen, dieses Thema Security. Und dann gab es am Ende, ja, ich habe das immer Compliance-Theater genannt. Da musste jede Mitarbeitende musste durch so eine Zwangsschulung, die einfach darin bestand, dass du dir so Videos angeguckt hast und am Ende dann so einen Fragebogen abgeklickert hast. Dann haben sie gemerkt, dass die Leute die Videos irgendwie durchspulen und bei den Fragen einfach so lange klicken, bis sie bestanden haben. Dann haben sie die Videos so gemacht, dass du nicht mehr durchspulen konntest. Dann haben die Leute die einfach im Hintergrund laufen lassen. Also es war immer auch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Ich hatte oft den Eindruck, es ging auch darum, dass die Firmenleitung sagen konnte, ja, wir machen hier was, wir haben Compliance und so weiter. Davon reden wir ja nicht. Wir reden ja davon, dass Leute wirklich aufgeschlaut werden und wirklich begreifen, was das Problem ist, wenn man sein Passwort weitergibt.
Ja. Auf jeden Fall, also ich bin kein großer Freund der Compliance. Also es ist zwar ein größerer Teil die IT-Sicherheit. Und es hat auch seine gewisse Berechtigung, also so Compliance-Systeme, wo man einfach sagt, okay, was muss ein System haben, wie muss es aufgebaut sein, wie müssen Mitarbeiter geschult werden. Ich meine, um die ISO 27001 ging es ja auch schon in dem Podcast, aber viele Leute ruhen sich zu sehr darauf aus. Also nur weil irgendjemand eine Schulung gemacht hat, die 30 Minuten ging und diesen Anklicktest bestanden hat, heißt das nicht, dass sie wissen, wie ein System funktioniert. Also wie, allein wie viele Menschen bei mir in der IT-Sicherheitsfirma ihren Laptop nicht immer gesperrt haben. Also ich meine, das ist ja schon mal was, wo man sagt, boah, das kann nicht passieren. Bei uns wird man dann immer gehasselhofft. Da hat man dann den komischen Bildschirmhintergrund danach, gibt es ja viele schöne davon. Und dann merkt man das, und das ist natürlich auch so ein Teil einer Sicherheitsatmosphäre, weil wenn man merkt, oh, hier war jemand an meinem Rechner dran, ist man direkt anders sensibilisiert, als wenn irgendjemand in der Schulung was sagt und sagt, ja, ihr müsst immer euren Laptop sperren. Bei Windows geht es sogar inzwischen, dass wenn man sein Handy mit Windows koppelt und vom Rechner weggeht, dass der sich automatisch sperrt. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die am Ende hoffentlich helfen. Fußnote, aber vermute ich eher nicht. Aber wenn einem das immerhin schon mal bewusst ist, dass der Laptop sich sperren sollte und dass es okay ist, wenn man weggeht vom Rechner und wiederkommt, dass man erstmal sein Passwort eingibt, dann ist das ja schon mal eine Sache.
Das mit dem Handy hat ja das Risiko, dass ich die 10 Sekunden nutze, bis ich das gemerkt habe, um schnell deinen Rechner zu. Eben. Weil dann stehst du ja auf, ohne ihn zu locken. Also deswegen.
Das stimmt auch wieder.
Also ja. Immer locken.
Ja. Immer locken.
Windows L. Funktioniert auch unter Linux.
Super L.
Ja, super L. Leider hat mein Laptop eine Windows-Taste.
Meiner auch, aber man muss ja trotzdem so sagen.
Ich hatte einen Tuxedo, der hatte da einen Pinguin an der Stelle, aber ich habe jetzt leider wieder einen Lenovo.
Ja, ich habe es auch mal überlegt, drauf zu machen, aber es war zu viel Aufwand. In dem Kontext kann man aber vielleicht auch sagen, es gibt ja auch so Systeme, die dann quasi so ein, zum Beispiel mit einem Fingerabdruck sich entsperren lassen. Und wenn man halt natürlich so eine sehr viel einfachere Unlocking-Methode hat, geht man auch eher dazu über, dass man den Laptop sperrt, wenn man geht, weil wenn man jedes Mal so ein, wie wir am Anfang gesagt haben, 40-stelliges Passwort, das man alle 2 Wochen ändern muss, wenn man das jedes Mal eingeben muss, dann sagt man, oh, ich gehe mir ja nur kurz einen Kaffee holen, ich bin in 2 Minuten wieder da. Wenn man jetzt natürlich seinen Laptop einfach und unkompliziert entsperren kann, aber natürlich nur man selbst, jetzt nicht mit einem Passwort 1, 2, 3, 4, dann sind das natürlich nochmal andere Maßnahmen. Genau, ich habe den Punkt dazu geschrieben, weil er offiziell sein muss, also so regelmäßige Sicherheitsaudits. Wobei ich bin da eher Fan von Pentest, als dass man jetzt irgendwelche Tabellen nochmal durchgeht. Also man könnte jetzt sagen, okay, ich gebe jetzt einmal im Jahr, gucken wir uns an, was sind denn die aktuellen Schwachstellen. Ich erinnere mich, dass ich das in der Vorlesung im 3. Semester, glaube ich, machen musste. Da mussten wir bewerten, wie hoch ist das Risiko, dass ein Flugzeug ins Rechenzentrum reinfliegt. Und die Antwort ist ziemlich gering. Und sowas ist natürlich irgendwie mal einmal interessant, um sich so Gedanken drüber zu machen, was für Sicherheitsrisiken gibt es denn. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand seinen Laptop ungesperrt lässt, ist halt sehr viel höher. Oder auch andere Sachen, zum Beispiel gibt es in Hochschulen relativ häufig das Phänomen, dass private WLANs aufgemacht werden, die EduRoam heißen. So Sachen sind wahrscheinlicher, aber sie sind nicht so ganz von diesen ganzen Compliance-Sachen abgedeckt. Das heißt, man muss da einfach ein bisschen, ich finde, man sollte mehr mit Kopf arbeiten und weniger nach Papier.
Ja, ich denke auch, also Checklisten sind extrem erfolgreich. Ich meine, nicht ohne Grund verwendet man die in der Luftfahrt. Einfach um nichts zu vergessen, aber du musst trotzdem natürlich mit Verstand da drauf gucken. Also auch wenn der Pilot oder die Pilotin die Checkliste durchgeht, dann gucken die ja auch, ob der Schalter umgelegt ist und sagen nicht nur check, check, check. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass bei dieser Compliance, da geht es halt hauptsächlich davon, die Checkliste möglichst abzuhaken und dann wird auch die Wahrheit manchmal so ein bisschen gebogen, ne, um das Häkchen setzen zu können. Das ist halt dumm.
Genau.
Kann man nur von abraten.
Vielleicht eine Sache, die man noch machen kann, wenn man so ein bisschen sein gesamtes System an sich erstmal stehen hat, ist so ein guter Backup-Plan, weil wir haben ja schon gesagt, jedes Backup, jede Prävention ist endlich. Es kann immer irgendwann sein, dass was ins System reinkommt, dass irgendwas infiziert wird und es gibt ja diesen schönen Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Der ist leider zu einem gewissen Grad wahr, weil wenn man Systeme hat, wo komplett produktiv Sachen drauflaufen, die werden verschlüsselt oder es passiert auch irgendwas anderes. Ich meine, die Ransomware ist aktuell das häufigste Beispiel, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass irgendein System kaputt geht. Sei es auch nur eine Fehlkonfiguration, die irgendwas kaputt macht oder irgendjemand, der einen dummen Befehl eingibt, dann braucht man immer eine Form von Backups. Und das muss man, glaube ich, noch ein bisschen konkretisieren, weil alle sagen, gutes Backup. Aber was ist eigentlich ein gutes Backup?
3-2-2.
3-2-2.
Kennst du die 3-2-2-Regel?
Ich könnte sie, glaube ich, zusammenbekommen. Also ich glaube, 3-mal lokal.
Drei Backups auf 2 verschiedenen Medien an 2 verschiedenen Orten.
Genau, ja.
Also das ist auch meine Regel. Also ich habe tatsächlich 3-2-3.
Oha, löblich.
Ich habe sie an 3 Orten.
Mhm. Ja, Genau, also die Idee ist, dass man seine Backups an zum einen einfach das Wichtigste ist, regelmäßig macht, am besten auch inkrementell, also dass man jetzt immer, wenn es Änderungen gibt, die dazu oder nebendran speichern und nicht das Alte dafür löscht, weil es immer mal wieder vorkommt bei Ransomware-Angriffen, dass Systeme komplett verschlüsselt werden und die Schadsoftware einfach monatelang mit weggebackupt wurde und zwar damit auch die alten Sachen kaputt gemacht wurden. Das kommt immer wieder vor. Wichtig ist natürlich auch noch, dass es an anderen Orten ist. Klassischer Fall wäre, es brennt irgendwo, dann ist es doof. Ich meine, es gab, ich verliere den Faden der Zeit, aber irgendwann hier, als dieses Rechenzentrum abgebrannt ist, hier in Frankreich, wo halt plötzlich so ein gesamtes Rechenzentrum weg war und davon hatten die nicht alles an einem anderen Ort gebackupt, sondern zum Teil im selben Backup, im selben Rechenzentrum nochmal und das hilft einem natürlich dann nicht.
Ja, und es ist ja auch dieses, ist schon eine Weile her, aber Katrina, dieser Wirbelsturm, der hat ja die gesamte Ostküste der USA abgeräumt. Und das heißt, es hat dir noch nicht mal was genützt, wenn du in Washington und in New York ein Backup hattest, getrennt, weil es wird beide Rechenzentren überflutet.
Genau, da muss man natürlich auch gucken, wo ist quasi dann das Ende von Backups. Also ich habe zum Beispiel meine Backups alle in, ich sag mal, Karlsruhe plus minus 50 Kilometer. Klar, wenn jetzt ein Wirbelsturm Karlsruhe trifft, wird es doof, aber ist ja auch immer eine Frage von, was verliert man am Ende? Meine Konfigurationen sind nochmal woanders, so dass man auch guckt, was sind für einen die wichtigsten Sachen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einen Medienserver hat, ist natürlich irgendwie, der hat sehr viele Gigabytes, die gar nicht so leicht sind, alle wegzubackuppen. Vielleicht macht es Sinn, den nur einmal gebackupt zu haben oder zweimal, aber seine Kernkonfigurationen fünfmal, weil die irgendwie wichtiger sind oder auch seine Passwörter oder auch, was ich letztens fast komplett verloren hätte, wären die Kontakte, weil ich mein Handy gewechselt habe. Das sind so Sachen, die vergisst man mal gerne zu backuppen. Ich muss auch sagen, es ist sehr faszinierend, weil inzwischen, wo selbst Signal keine Telefonnummer mehr braucht, man kommt ganz schön weit ohne Telefonnummern, ist mir aufgefallen. Aber ich hatte noch eine ältere Kopie davon. Aber es sind so Sachen, man muss halt identifizieren, deswegen kenne dein System. Was sind Sachen, die ich backuppen muss? Wie wichtig sind die für mich? Dann backup ich die mehrfach. Ich mache die auf einem lokalen System einmal, dann nochmal auf einem externen System und vielleicht nochmal verschlüsselt irgendwo anders hin. Es ist unendlich, wie man backuppen kann, aber man sollte auf jeden Fall ein Backup essentiell, mindestens mehr davon.
Ja, und gerade sowas wie, also wenn wir jetzt im privaten Bereich bleiben, Fotos, ne? Also ich kenne jetzt mindestens einen konkreten Fall, wo ein selber Informatiker Vater die Kindheitserinnerung seiner Kinder ausradiert hat durch einen Festplattenfehler. Ja. Also das heißt, da gibt es jetzt einfach ein Gap von 5, 8 Jahren, wo es einfach keine Kinderbilder gibt. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen doof.
Ich habe auch noch ein Eichhörnchen-Backups, nenne ich die, indem ich quasi immer mal wieder, wenn man so eine alte HDD-Festplatte, die noch funktioniert, übrig hat und vielleicht ich brauche die eh nicht mehr, dann speichere ich einmal ein Backup drauf und gebe das irgendeinem Freund von mir. Ist natürlich alles wegverschlüsselt, aber dann heißt, selbst komme was wolle, klar, irgendwann verfallen auch so Festplatten, also die sind jetzt nicht unendlich haltbar, aber es ist auf jeden Fall nochmal sicherer zu sagen, okay, vielleicht habe ich was von damals noch irgendwo rumliegen, als wenn man das zu Hause hat und dann hat man irgendeine Festplatte und denkt, ah, die ist jetzt eh so alt, die überspiele ich nochmal, weil irgendwo noch eine Festplatte rumliegen, stört ja eigentlich keinen. Also es ist auch so eine Mini-Sicherheitsmaßnahme für seine privaten Sachen. Für Firmen sollte man vielleicht jetzt nicht seine Firmenassets woanders hinlegen, auch wenn sie verschlüsselt sind.
Ja, ich war ja mal im Besitz eines Bitcoins und den finde ich nicht wieder.
Ah, das ist traurig.
Ne? Damals war das nicht traurig, damals war das vollkommen egal. Das war zu der Zeit, als das gerade rauskam, da habe ich irgendwie mir so ein Bitcoin zusammengemeint und da war das auch noch so, jeder, der neu auf der Blockchain erschien, bekam von irgendeinem Eumel irgendwie, weiß nicht, Satoshi ist, glaube ich, also 0,1 Bitcoin, ich weiß nicht, wie Satoshi das sind, überwiesen. Und dann hatte ich irgendwie, ich hatte mir irgendwie einen gemeint und dann noch, ich hatte 1,1 irgendwie Bitcoin. Ja. Und dann habe ich das aus dem Auge verloren, dachte, ach Quatsch, alles Mist. Dann sind irgendwie viele Jahre vergangen und dann gucke ich und sehe, dass so ein Ding irgendwie 70.000 Dollar wert ist.
Tja. Wäre ein schöner Urlaub geworden.
Ja, vor allem, aber so weit zurück die Backups durchgucken und ob das jemals in Backup reingeflossen ist, weil das ja nur so ein Experiment war, ich weiß es nicht.
Ja, ich hätte damals fast, hätte mich fast an Dogecoin reich gestoßen, aber das war auch so durch. Ich habe mir gedacht, oh, das finde ich ja witzig, das meine ich jetzt und habe vergessen, auf den Startknopf zu drücken und bin quasi das Wochenende weg gewesen und kommt zurück und es ist gerade hochgespiked. Da hätte ich, glaube ich, ein paar Euro gemacht. Aber im Nachhinein ist man immer klüger. Aber da hatte das nichts mit Backups zu tun, sondern nur mit meiner eigenen Inkompetenz. So ist es manchmal. Genau.
Ja, also Backup ist, glaube ich, in jeder Hinsicht, weil wenn die anderen Maßnahmen versagen, über die wir vorher gesprochen haben, dann ist ja das Backup deine letzte Rettung.
Genau. Und wenn man kein Backup hat, dann, also wenn man verschlüsselt wurde, dann geben die anderen einem natürlich nochmal gegen viel Geld, geben sie einem das Backup wieder. Aber in der Regel oder sehr häufig wird es halt so sein, mit keiner kann dir mehr helfen, wenn das weg ist. Also wenn die Bilder gelöscht sind, wenn die Konfigurationen weg sind, dann musst du das alles neu machen. Und wenn man mal so ein System durchkonfiguriert hat, dann weiß man, wie lange das dauert, bis man das richtig konfiguriert hat. Das darf man nicht vergessen, wie am Ende so ein paar Textdateien, die zusammen Megabyte haben, reichen, eine komplette Firma lahmzulegen im Zweifel.
Aber die Kinderbilder kannst du nicht rekonstruieren. Da müsstest du dir irgendwo Kinder ausleihen, die deinen eh nicht sehen und dann an die Orte fahren und Fotos machen.
Wäre witzig, aber ich glaube, ich ethisch manchmal auch ein bisschen.
Oder per KI.
Gibt ja KI.
Ja, ja, genau.
Einfach seine eigene Kindheit regenerieren lassen.
Ja.
Oh, die war ja damals schön. Wir hatten immer viel Eis.
Ja.
Genau.
Okay, das wären jetzt so die Best Practices zur Prävention oder fehlt noch was?
Ich glaube, eine Sache, die man noch sagen kann als Gesamtes, wäre so ein bisschen Security by Design. Also wenn man Systeme hat, die einfach per Definition erstmal halbwegs sicher sind, sind schon mal sehr viel besser. Also jetzt zum Beispiel eine Sache, die mir da gerade in den Kopf kommt, so für Systemarchitekturen wäre Docker. Also dass du einfach Systeme hast, die so gebaut sind, dass man aus dem System gar nicht ausbrechen kann by Design. Was relativ wichtig ist, es gibt auch so den Gegensatz Security by Obscurity, dass man irgendwelche Systeme so dämlich aufbaut, dass die Leute denken, es kann auch gar nicht sein, also so vor allem bei Angreiferinnen. Aber Security by Design ist auf jeden Fall ein Grundsatz, der eigentlich überall herrschen sollte, erstmal prinzipiell, dass man versucht, Sachen so zu bauen, dass sie im Zweifel zu sicher konfiguriert sind. Also ich meine, wir hatten letztes Mal über Log4j geredet und bin auch nochmal danach ein bisschen in die Recherche gegangen und dieses eine Feature, das per Default aktiviert war, wäre das deaktiviert gewesen, hätten, wären die meisten dieser Angriffe fehlgeschlagen. Also dass einfach die Konfiguration, zum Beispiel diese Standardkonfiguration, im Zweifel immer zu sicher ist und Leute sagen, oh, jetzt musste ich hier schon wieder HTTP aktivieren, obwohl ich es ja lokal laufen lassen will. Wie auch immer, dass man das System immer möglichst sicher hält, einfach durchs Design.
Wobei es einen Punkt gibt, den kann man noch ergänzen, wieder im Bereich Intrusion Detection. Es gibt Systeme, die sind absichtlich unsicher. Das sind die Honeypots, die halt dazu da sind, dass sich die Angreifenden da zuerst drauf stürzen und du dann merkst, oh, da ist Aktivität und die Systeme sind so designt, dass die eigentlich gar nicht produktiv in Benutzung sind. Aber wenn da jemand drauf rumhopst, dann weißt du, aha, hier ist jetzt gerade ein Angriff im Gange, ja, und kannst dann darauf reagieren. Du musst nur den Honeypot so designen, dass er nicht so unsicher ist, dass der Angreifende denkt, das ist ein Honeypot.
Mhm.
Also es muss halt eine gewisse Hürde haben, weil natürlich auch die Hackerinnen und Hacker wissen, dass es Honeypots gibt.
Mhm.
Also es ist eine ganz interessante Frage, die ja auch in diesem Bereich dann existiert.
Genau. Können wir, glaube ich, nachher auch nochmal bei der Ransomware nochmal ein bisschen drüber philosophieren. Da kommt auch vieles zusammen, wo wir bisher drüber gesprochen haben. Ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, nämlich Open Source. Vielleicht in dem Kontext ganz relevant. Es gibt viele Kernkomponenten, die man verwendet, sind Open Source und das ist sehr gut so. Also ich als Riesenbeispiel Linux, auf dem 99% der Server gefühlt laufen. Ich glaube nicht nur gefühlt, sondern praktisch.
Ist so, ja.
Und das ist einfach sehr gut, weil man hat einfach eine Community-basierte Sicherheit. Also dass da Leute sind, die gucken sich Systeme an. Und wenn man proprietäre Software hat, also die von einem Hersteller kommen, die das Ganze nicht Open Source haben, passiert es sehr häufig, dass es irgendwelche Schwachstellen da drin gibt, von denen nie jemand mitbekommen und nie jemand gehört hat. Also da kurzes Plädoyer an der Stelle, dass einfach offene Software vor allem bei so Kernsystemen essentiell ist und man eigentlich nichts anderes verwenden sollte, solange es denn irgendwie vom Design her geht.
Ja, gerade bei Security-Funktionen, ne? Also sowas wie Verschlüsselungsroutinen, Identity-Management und so, das ist natürlich toll, wenn das Open Source ist, weil dann zumindest schon mal eine Menge Leute drüber geguckt haben. Da gibt's auch noch Sicherheitslücken.
Mhm.
Aber die Qualität ist im Allgemeinen, wenn es eine etablierte Open Source-Software ist, deutlich höher.
Idealerweise, wenn die auch noch unter irgendeinem Schirm von der Foundation oder so ist, wo man auch noch weiß, da läuft tatsächlich Geld rein und irgendwelche Sicherheitsüberprüfungen.
Ja.
Ich habe mir noch als letzten Punkt, bevor wir zum Ende kommen, aufgeschrieben, so ein bisschen mit, wo geht es denn jetzt eigentlich in der Zukunft hin? Und ich habe versucht, so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken und mir vor allem die Frage gestellt, wenn wir jetzt so Sachen wie KI haben, wie wird es so Systeme beeinflussen? Und ich habe nicht so richtig eine Antwort gefunden, weil ich glaube, es wird viel dazu übergehen, dass so diese Konfigurationen immer automatisierter werden. Also dass man GPT fragt, gib mir doch mal eine Docker Compose für folgendes System und dass dadurch einfach sehr viele Schwachstellen implizit mit eingebaut werden und dass es ein großer Vektor wird in Zukunft. Also man kann es natürlich nicht voraussagen mit letzter Gewissheit, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich bei meinen nächsten Pentests mehr darauf achten werde, dass man so überlegt, was sind denn so Standardsachen, die einfach nicht mehr geändert werden, auch so Default-Passwörter oder sowas in die Richtung, dass dann halt irgendein Docker das hochfährt oder auch, ich kann mir vorstellen, dass GPT irgendwelche Standard-Passwörter selbst drin hat, weil das die häufigsten Passwörter sind. Das wird interessant, wie das sich in der Zukunft weiterentwickelt.
Ja, also das, da habe ich auch Sorgen. Es gibt ja schon Studien, die zeigen, dass der Einsatz von so Large Language Models fürs Programmieren die Produktivität und die Fehlerdichte steigert. Mhm. Also die Leute schreiben mehr Code und der hat mehr Fehler.
Und das hat mich, ich hatte die Studie auch gehört in irgendeinem Podcast und dann hatte ich mir gedacht, okay, und habe ein bisschen drüber nachgedacht und habe kurz danach all meine Unterstützungssoftware, die ansatzweise KI-basiert ist, auch deaktiviert und habe gemerkt, es ist tatsächlich so. Also vor allem, wenn man so vor so komplexeren Herausforderungen steht, neigt man schnell dazu, irgendwie diese KI um Hilfe zu fragen und dann baut die einem so ein Grundgerüst und denkt man so, ah ja, daran kann ich weiterarbeiten. Aber beim Coden ist es wirklich fatal. Man ist zwar schneller an manchen Stellen, aber an anderen Stellen ist man auch viel langsamer durch die Fehlersuche, weil es sehr viele Fehler gibt, die man am Anfang nicht bemerkt. Also ich habe jetzt auch in der Vorlesung viele Studis gesehen, die mit ChatGPT arbeiten für irgendwelche Sachen und für manche Sachen hat das auch einen total sinnvollen Anwendungsfall, vor allem wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie einen kleinen Text oder sowas, wie formuliere ich den besser oder bevor die E-Mail an den Dozenten rausgeht, vielleicht das nächste Mal eine KI drüber jagen, die das Ganze in Groß- und Kleinschreibung formatiert, da wäre ich nicht unglücklich drüber. Aber bei Sachen, die sicherheitskritisch sind, vor allem wie bei Code oder Kernsoftware oder auch bei Konfigurationen, wird es in Zukunft noch ganz schön explodieren, glaube ich. Da wird es irgendwelche Schwachstellen geben, wo man genau merkt, das liegt dran, dass irgendjemand KI verwendet hat.
Und wir haben ja noch die Besonderheit, dass wir die Kompetenz verlieren. Also je mehr die Leute KI einsetzen werden, desto mehr verlieren sie die Kompetenz, das zu beurteilen, was die KI macht, weil die KI macht es ja für sie. So wie wir auch schon andere Kompetenzen verloren haben, weil wir sie abgegeben haben an Technik, an was auch immer. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass es irgendwann in der Breite niemanden mehr gibt, der überhaupt die Sicherheit von generiertem Code beurteilen kann, weil niemand den mehr versteht.
Mhm. Die Zukunft wird spannend.
Die Zukunft wird spannend und gefährlich, ja, in gewisser Hinsicht.
Ja, um nicht ganz auf dem KI-Train zu bleiben, am Ende von diesem Podcast habe ich mir noch aufgeschrieben, eine Sache, die sich irgendwie so, seitdem ich viel denken kann, heißt, bald ist es soweit, aber so Post-Quantum-Sachen werden noch mal interessant werden. Ist natürlich erstmal was sehr Abstraktes, also es wird jetzt im Alltag keines Unternehmens erstmal irgendwie sagen, oh, wir haben jetzt Passwörter, die total krass mit irgendwelchen Quantencomputern gecrackt werden. Aber wer weiß, wo wir in 5 bis 10 Jahren stehen. Also in der Zukunft kann ich mir vorstellen, dass da noch interessante Systeme mit reinkommen, die wir uns gerade auch noch nicht vorstellen können. Also ich meine, vor 3 Jahren gab es GPT in der Form noch nicht und das hat ganz viel geändert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass durch diese schnellen Entwicklungszyklen, die gerade kommen, dass da auch nochmal andere Systeme mit reinspielen werden.
Ja, das einzige Glück ist tatsächlich, dass die Kryptografin, da das ja Mathematik ist und damit beweisbar, natürlich schon ein Gefühl dafür haben, was kann man mit den Quantenalgorithmen knacken, was kann man nicht knacken. Und da wird ja auch schon dran gearbeitet. Also, zum Glück ist ja da die Forschung ein bisschen vorneweg vor der Realität. Mhm. Gefährlich wird natürlich dann, was ist mit dem ganzen bereits verschlüsselten Kram, wenn dann irgendwann mal die Quantencomputer da sind. Mhm. Und ist es dann so verschlüsselt worden, dass auch ein Quanten, dass man es trotzdem nicht brechen kann? Da sind wir dann bei so Perfect Forward Secrecy und diesen Sachen. Mhm. Da haben wir aber auch schon drüber geredet hier. Also ich glaube, das wird auch ein spannender Bereich. Ja. Ja,
genau. Damit bin ich mit meinen Punkten durch.
Ja, das war doch jetzt wieder ein ganz interessanter Ritt durch das Thema. Ja, eigentlich, was kann ich jetzt auch tun gegen die ganzen wilden Tools und Schwachstellen, über die wir geredet haben? Mhm. Und mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Dann sage ich doch einfach, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Weitere Folgen und andere Kanäle finden Sie unter podcast.hs-mannheim.de.